Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Marc Prost, Leiter des Ressorts Politik bei der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Wir schauen gemeinsam auf diesen Mittwoch. Da geht es unter anderem um Auftritte zweier Frauen. Ursula von der Leyen, die, jetzt muss ich gerade mal in die Regie schauen, hat sie schon grünes Licht bekommen? Nein, hat sie noch nicht. Die aber wahrscheinlich in den nächsten Minuten grünes Licht bekommt für ihre Kommission. Ah, okay. Ich höre gerade, es gibt eine Verzögerung im Betriebsablauf in Straßburg im Parlament. Also schauen wir mal. Aber wahrscheinlich wird sie als Kommissionspräsidentin bestätigt werden. Die andere Frau, um die es geht, heißt Angela Merkel. Heute Morgen im Bundestag die Generaldebatte zum Haushalt. Herr Prost, wer hat eigentlich den mächtigeren Job? Von der Leyen oder Merkel?
Das hängt vom Thema ab. National gesehen natürlich immer noch die Kanzlerin. Wenn wir über globale Herausforderungen sprechen und die Frage, wie sich ein Kontinent wie Europa neu sortiert, eindeutig die Kommissionspräsidentin. Mhm.
Wir könnten ja auch so eine Art Quartett machen, ne? Also mit den Vergleichen dann zur regierenden Bevölkerung von der Leyen, etwa 500 Millionen, Merkel 82 Millionen. Oder man könnte auch so eine kleine Spalte haben, Gestaltungsanspruch. Von der Leyen sehr hoch, glaube ich.
Genau, Gestaltungsanspruch hoch, Gestaltungsmöglichkeiten mal sehen.
Und bei Merkel?
Gestaltungsmöglichkeiten hoch, Gestaltungsanspruch müsste man mal drüber reden.
Okay, machen wir auf jeden Fall in dieser Radiostunde. Wir fangen aber gleich an mit dem Blick auf die Europäische Union hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie das manchmal so ist. Ich hatte mir notiert, es ist vollbracht. Ich muss korrigieren, es ist noch nicht komplett vollbracht. Europa wird sehr wahrscheinlich ab dem 1. Dezember eine neue EU-Kommission haben. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Kommission, wird, sobald das Parlament abstimmt, wenn man die Mehrheitsverhältnisse der Fraktion richtig abschätzen kann, grünes Licht bekommen für ihre Mannschaft vom Europaparlament. Sie hat schon gesprochen und sich an einer einfachen Botschaft versucht.
We are ready. But most importantly, Europe is ready. My message is simple. Let's get to work.
Ihre Botschaft ist einfach, an die Arbeit. Marc Prost, Politikchef der Zeit, ist an meiner Seite hier im Studio. Ursula von der Leyen hat in der Rede auch einen Neustart für Europa versprochen. Ist das erstmal nur Rhetorik, vielleicht auch zu große Rhetorik, verbunden mit der Frage, kann man das hinkriegen, wenn man sowas Großes verspricht?
Na, das Lustige ist ja, dass ein Neustart impliziert, dass es bis jetzt noch nicht ganz optimal gelaufen ist. Deswegen muss man etwas neu starten. Und tatsächlich ist es so, dass Europa, der Kontinent, wie alle nationalen Mitgliedstaaten vor, ich glaube, drei enormen Herausforderungen steht. Das eine ist ein Thema, das Gott sei Dank in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Die Frage, wie bewältigen wir die Klimakrise, den Klimawandel, wie gehen wir mit der Zukunft des Planeten um? Das zweite Thema ist die Digitalisierung, die Gesellschaften, Politik, Staaten und auch Verhältnisse zwischen Staaten verändern wird auf eine Art, wie es heute noch kaum vorstellbar ist und auch in einer Geschwindigkeit, wie wir es uns kaum vorstellen können. Und das Dritte, das ist gerade ein europäisches Thema im globalen Vergleich, die alternden Gesellschaften des Westens, das immer noch ungelöste demografische Problem, das nicht nur ein Sozialstaats- oder Rentenproblem ist, sondern generell natürlich den Zusammenhalt von Gesellschaften und auch die europäische Rolle zwischen Amerika und vor allem den jungen Gesellschaften Asiens irgendwie bedroht oder verändern könnte. Mhm. Das sind drei enorme Herausforderungen, die man angehen muss.
Ja. Wenn Sie die drei nennen, da würde ich jetzt erstmal sagen, das könnte man ja durchaus europäisch hinkriegen. Darüber müsste man sich nicht unbedingt zerstreiten. Wenn ich mir die realen Probleme und Situationen der EU angucke, da haben wir zwei große Themen eigentlich. Diese Flüchtlingsfrage, verbunden auch letztendlich mit einer Frage der politischen Kultur zwischen Ost- und Westeuropa, grob gesagt. Und wir haben das große ökonomische Gefälle, also Euro-Krise folgende. Wäre das ein kluger Move von Ursula von der Leyen zu sagen, das sind alte Themen. Lass uns auf zum Beispiel die drei gucken, nach vorne gucken, die Sie genannt haben.
Diese beiden sogenannten alten Themen hängen lustigerweise mit den drei neuen irgendwie zusammen, weil das Grundsetting immer das gleiche ist. Diese drei Themen irritieren die Bevölkerung, sorgen für eine gewisse, vielleicht sogar unnötige Form von Zukunftsunsicherheit, von Verzagtheit, von Angst, von der Frage, was wird aus mir und sind wir wirklich in der Lage, unser Land in einem besseren Zustand an unsere Enkel oder Kinder zu übergeben, als wir selbst es übernommen haben. Das ist ja so die Legacy jeder Generation. Und das betrifft die Flüchtlingsfrage und die Finanzfrage genauso wie Digitalisierung und Klima. Mhm. Insofern glaube ich, ist das Signal, das von dieser Kommission ausgehen muss, erstens, wir nehmen die Sorgen ernst. Zweitens, wir kümmern uns in einer harten und sehr konkreten Arbeit um diese Sorgen. Das sind manchmal sehr, sehr individuelle Dinge. Da geht es manchmal um Arbeitsmarktpolitik, manchmal geht es auch um Gesundheitspolitik, es geht um Vorsorge, es geht auch um Renten. Und wir sind in der Lage, in diesem globalen Feld zwischen China und Amerika auf Augenhöhe mitzuspielen.
Das war ein Stichwort von Ursula von der Leyen in ihrer Rede heute Morgen in Straßburg vom Europaparlament, dass sie gesagt hat, wir müssen mit mehr Selbstbewusstsein rausgehen in diese Welt, auch in diesen Wettbewerb. Und das ist für mich eigentlich eines der großen Rätsel auch dieser krisenhaften letzten Dekade, die wir mit Europa erlebt haben, dass wir ja eigentlich, sage ich jetzt aus ganz großem inneren Selbstbewusstsein heraus, europäischem Selbstbewusstsein, einen wunderbaren Mix haben aus Wohlstand, Demokratie, Menschenrechten, moderner Entwicklung und man aber im globalen Kontext den Eindruck hat, das ist die alte Welt, das ist nicht die Zukunft.
Naja gut, also ich glaube aus einer westeuropäischen und auch deutschen Perspektive ist alles richtig, was Sie sagen. Ich würde das genauso sagen. Womöglich ist eine osteuropäische Perspektive eine andere, die eben auch aus einem anderen Gefühl nach Europa hineingekommen sind. Da gibt es einen inhaltlichen, ich will es gar nicht sagen ideologischen, aber sozusagen ein Graben zwischen Ost- und Westeuropa. Die EU ist nicht so eins, wie eine Union eigentlich sein sollte. Und für die Frage der Augenhöhe, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde das immer ganz interessant, wenn nicht sogar lustig, könnte auch sagen dramatisch, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zu großen Gipfeln versammeln, G7, G8 oder G20, da ist ja dann auch der EU-Kommissionspräsident, der bisherige EU-Kommissionspräsident Juncker ist dabei, der Ratspräsident Tusk ist dabei. Also Europa ist irgendwie doppelt vertreten oder dreifach, weil die nationalen Regierungschefs ja auch dabei sind, Merkel, Macron und so weiter. Und man fragt sich immer, wer sind denn jetzt diese beiden Typen aus Brüssel? Was spielen die denn wirklich für eine Rolle? Das wirkt so ein bisschen wie die Statisten am Rande des eigentlichen Gipfels. Und aus dieser Rolle muss Europa rauskommen, was wiederum bedingt, bin gleich vorbei, was wiederum bedingt, dass die nationalen Regierungschefs ihre Egoismen und auch ihre Ansprüche herunterschrauben müssen.
Das Dramatische an Ihrer Beschreibung ist ja, dass man dabei an Henry Kissinger denken kann, der Außenminister war in den 70er Jahren, der ja dieses berühmte Bonmot geprägt hat, immer, wenn ich Europa anrufen will, finde ich keine Telefonnummer. Jetzt hat man ja verschiedene Sachen geschaffen und Posten geschaffen, einen EU-Außenbeauftragten und dergleichen mehr, aber Ihre Beschreibung macht ja eigentlich deutlich, so richtig viel weiter sind wir in der Hinsicht nicht. Und jetzt ist die Frage, kann eine Ursula von der Leyen es schaffen, dass wir da wirklich ernsthaft weiterkommen, angesichts auch all der Streitpunkte, die wir ja gerade beschrieben haben, der Zerrissenheit in Europa?
Vielleicht würde es genügen, wenn man bei einem dieser, wie viel hatten wir, 3 oder 5 Themen, also der sehr vielen Themen, die wir als Zukunftsthemen,
Sie haben 3 genannt, ja.
Sie haben noch 2 genannt, also waren wir bei 5, also bei den vielen Zukunftsthemen, die wir identifiziert haben, dass man bei einem Thema einen europäischen Anspruch markiert und auch die sozusagen dann die europäische Umsetzung und die Möglichkeit, Politik zu gestalten. In Wahrheit werden solche Dinge ja immer getestet in einem Krisenfall. Und wir hatten eben 2 Krisen oder 2 große Ereignisse, die auf Europa eingeprallt sind. Das eine war die Flüchtlingskrise, in der Europa eben nicht einheitlich agiert hat. Das war der eine Test. Der andere Test, der war ein paar Jahre davor, das war die Finanzkrise, als Europa schon eine Telefonnummer hatte bei der Frage, wer oder was diese Krise jetzt löst. Es waren 2 Telefonnummern, das waren sozusagen der Élysée-Palast und das Kanzleramt hier in Berlin, wo man einfach gemerkt hat, da kam es jetzt auf die beiden Großen an, um ein Paket zu zimmern und gemeinsam zu agieren. Und ich glaube, von der Leyen müsste es schaffen, dass in der nächsten Krise, egal welches Thema das ist, die Telefonnummer in Brüssel liegt mit einer großen, großen Selbstverständlichkeit.
Wir schauen auf die wichtigen Themen dieses Tages. Dazu gehört, wenn man sich die politische Tagesordnung dieses Landes anguckt, die sogenannte Generaldebatte um den Bundeshaushalt, der Schlagabtausch der Opposition mit der Kanzlerin. Weiter an meiner Seite ist Marc Brost bei der Wochenzeitung Die Zeit, Ressortleiter Politik. Und zugeschaltet aus dem Reichstag ist Stefan Detjen. Sie haben die Debatte verfolgt. Ich habe ja gerade in die journalistische Mottenkiste gegriffen mit diesem Begriff Schlagabtausch. War es denn einer?
Naja, das kommt immer darauf an, was man da erwartet. Also mir ging es gerade vorhin, ich habe zu einer Kollegin gesagt, wir haben alle in den letzten Monaten zu viel britisches Unterhaus geschaut und wundern uns auf einmal, wie lange da im Bundestag gesprochen wird. Fast 20, 30-minütige reden. Interessant fand ich, und das knüpft im Grunde an das an, was Sie eben besprochen haben mit Marc Prost, als Sie über Europa gesprochen haben, dass der erste Schlagabtausch gar nicht innerhalb dieses Hauses hier stattfand, sondern in eine ganz andere Richtung geführt wurde. Der Adressat eigentlich der ersten Passage der Rede von Angela Merkel saß hier gar nicht im Deutschen Bundestag, nämlich in Paris. Das war Emmanuel Macron, der ja vor kurzem die NATO für hirntot erklärt hat. Und Angela Merkel hat das, ohne es direkt aufzugreifen, ohne Emmanuel Macron beim Namen zu nennen, aber hat hier doch eine Antwort darauf gegeben, bei dem Thema, das sie in den Mittelpunkt ihrer Rede gestellt hat, außenpolitische Herausforderungen, die deutsche Verantwortung und die Rolle der NATO. Wir können uns das mal anhören.
Da sage ich als erstes, stärker als im Kalten Krieg ist der Erhalt der NATO heute in unserem ureigensten Interesse oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg. Unserem ureigensten Interesse.
Also das habe ich jedenfalls als eine Replik auf Emmanuel Macron verstanden, der im Grunde ja ähnlich wie früher Donald Trump die NATO fast für obsolet erklärt hat, gesagt hat, wir müssen da eine europäische Streitmacht aufbauen. Angela Merkel da auf einem ganz anderen Weg.
Mhm. Also interessante außenpolitische Schwerpunktsetzung. Stefan Dietchen, der Blick auf den Beginn. Die erste Rednerschaft liegt ja traditionell bei der größten Oppositionsfraktion, das ist die AfD. Da sind wir ja aus vorherigen Debatten auch gewohnt, dass da ordentlich Provokation mit auf den Weg geschickt werden. Alexander Gauland war der Redner, hat er entsprechend gesprochen?
Naja, jedenfalls war auch da deutlich, diese unterschiedlichen Perspektiven, Blickrichtungen, die da eingenommen werden. Angela Merkel mit einer ganz außenpolitisch dominierten Rede, Blick auf die Welt, Betonung der internationalen Vernetzung bei der AfD, gerade in der Rede von Gauland, ebenso in der von Alice Weidel wurde deutlich, die AfD hat ein neues Kernthema für sich gefunden und das ist das Thema Klimawandel. Das hat Gauland in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt, die Politik der Bundesregierung da gegeißelt, deutscher Sonderweg, das schaffe man nicht, was werde passieren, wenn man aus der Atomkraft, aus der Braunkohle aussteige, was passiere, wenn die Netze überlastet werden, einen O-Ton von ihm kann ich Ihnen da auch einspielen.
Haben Sie sich einmal ausgemalt, was ein tagelanger Blackout bedeuten würde? Denken Sie doch nur an die abertausenden Menschen, die in Fahrstühlen eingeschlossen werden. Und solche Lifte haben nur in amerikanischen Actionfilmen eine Klappe, über die man sie verlassen kann. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ein Blackout ist weit wahrscheinlicher als die von Ihnen beschworene Klimakatastrophe.
Also, da können Sie die Stimmungslage hören und wenn wir das nächste Mal in den Fahrstuhl steigen, dann schauen wir wahrscheinlich nach oben, ob da eine Klappe drin ist.
Stefan Dietchen, vielen Dank für diese Eindrücke aus der Debatte im Reichstag, im Deutschen Bundestag, die Generaldebatte. Marc Prost, wir können jetzt ja verschiedenste Bilder und Gedanken hier aufnehmen. Ganz seriöse Fragestellung oder auch dieses Fahrstuhlbild. Ich fange mal gerade da an. Wenn die AfD, wenn Gauland so redet, man kann es ja mal positiv wenden, so richtig Sorgen um die Debattenkultur in diesem Land muss man sich dann vielleicht auch nicht machen.
Nee, also ich glaube, zum einen ist es so, dass, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, weil ich diese Partei am rechten und rechtsextremen Rand des Parteienspektrums auf keinen Fall loben will. Aber natürlich ist da sozusagen eine neue Klarheit in der Auseinandersetzung in den Bundestag eingezogen. Also eigentlich finde ich es ganz gut, dass eine gesellschaftliche Debatte, die geführt wird und die Menschen im Land führen, dass die auch im Parlament geführt wird und dass die durch eine Partei vertreten ist. Mhm. So, dass es da Grenzüberschreitungen gibt und sehr deutliche, muss man dann immer dazu führen. Insofern leidete die Debattenkultur schon ein bisschen immer unter dem GroKo-Phänomen, dass einfach die beiden größten Parteien, die sich traditionell eigentlich Wortgefechte liefern sollten, in dieser Koalition miteinander gefangen sind und deswegen sich eher gegenseitig loben als gegenseitig kritisieren. Mhm. Und die Oppositionsparteien
oder die schlimmste Variante, sich ständig gegenseitig kritisieren, am Ende aber doch immer gemeinsam Politik machen, was zur Verwirrung wahrscheinlich noch mehr beiträgt.
Ich fand das interessant, was Dietchen gerade sagte, wenn ich das kurz ergänzen darf, mit der AfD und dem Klimawandel, weil wir vorhin über die europäischen Herausforderungen gesprochen haben. Das ist eben wieder ein Angstthema, das jetzt besetzt wird. Und der Versuch, deswegen hat Gauland offensichtlich dieses Blackout-Thema ja gespielt, Fahrstuhl und Klappe hin oder her, das ist eine Befürchtung, die wird jetzt getriggert. Und das ist natürlich ein klassisches populistisches Phänomen. Man spielt mit den Befürchtungen, man muss selber gar keine Lösung anbieten. Wenn die Zukunft ungewiss ist, dann versucht man als populistische Partei, die Rückkehr ins Vergangene zu offerieren. Das Vergangene war aber vielleicht gar nicht besser. Aber es ist irgendwie eben etwas, was die Leute mal erlebt haben.
Es ist verlässlich. Ja. Es gibt ja auch noch andere Opposition. Christian Lindner hat gesprochen nach der Bundeskanzlerin, dann später auch Toni Hofreiter von den Grünen, der Fraktionschef. Wenn man die beiden hört, dann kriegt man den Eindruck, gerade nach der Rede der Bundeskanzlerin, da sind ganz viele Ambitionen, da ist ganz viel politische Agenda, was man umsetzen möchte. Dummerweise ist es die Opposition, die das nicht machen kann. Und auf der anderen Seite, die mit der Macht haben eigentlich keine Agenda. Wie weit würden Sie dieses Bild als richtig beschreiben, unterschreiben?
Ja, das ist ja jetzt auch diskutiert worden im Zuge der Halbzeitbilanz, die die GroKo gezogen hat und die ja ursprünglich auch mal gedacht war als so eine wirklich, vor allem glaube ich von sozialdemokratischer Seite, schonungslose Abrechnung und immer so als mögliche Klappe aus dem GroKo-Fahrstuhl zu entkommen, wenn man nach 2 Jahren merkt, irgendwie es funktioniert nicht ganz. Ich würde die Bilanz der GroKo nicht so schwarz malen oder nicht so schlecht sehen, wie sie viele gezogen haben. Und trotzdem ist die Regierungspolitik unter den Anforderungen dessen, was gerade notwendig ist. Und das ist eine seltsame Diskrepanz, die womöglich, egal wer das Land gerade regieren würde, immer da ist. Koalitionsverträge werden für 4 Jahre geschlossen. Die meisten Koalitionen sind gerade in einem multiplen Parteiensystem keine Liebesheiraten mehr. Da wird so ein Koalitionsvertrag, hängt vom Kompromiss ab, hängt davon ab, dass 2 die Wahlkampf gegeneinander gemacht werden. Künftig sind es ja vielleicht sogar 3, vielleicht sogar irgendwann mal 4 Parteien, die gegeneinander Wahlkampf gemacht werden, die sich in einer Regierung finden. Dann schließt man einen Koalitionsvertrag auf 4 Jahre, aber die Entwicklung ist viel schneller. Da sind wir auch bei diesem Digitalisierungsthema, was wir vorhin hatten. Es kommen innerhalb dieser 4 Jahre neue Themen. Nicht nur externe Schocks, nicht nur Globalisierungsphänomene. Die Gesellschaft und die technologische Entwicklung ist rasant. Und dann muss man eigentlich diesen Koalitionsvertrag immer wieder neu justieren. Und das ist natürlich, wenn man von unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums auf Politik guckt, wahnsinnig mühsam. Also einigt man sich drauf, erstmal den Koalitionsvertrag abzuarbeiten und lobt sich dafür. Das ist aber halt leider nur noch 50% des Jobs.
Marc Borst. Erste wichtige Information, die wir nachreichen können. Die EU-Kommission ist jetzt vom Europäischen Parlament bestätigt. Ein weiteres Thema, über das ich sprechen möchte, jetzt mit Marc Prost, Journalist der Zeit im Hauptstadtbüro der Wochenzeitung. Der Bundestag will Nachtsitzungen abschaffen. Hintergrund sind Schwächeanfälle von 2 Abgeordneten im Bundestag in jüngster Zeit. Deshalb haben sich jetzt die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD darauf geeinigt, künftig früher Feierabend zu machen. Herr Prost, ist das für Sie ein nachvollziehbarer Schritt?
Absolut. Politik muss frauenfreundlicher, familienfreundlicher, kinderfreundlicher werden. Politik und vor allem die Arbeit im Parlament basiert zum Teil auf dem Prinzip Selbstausbeutung. Und da reden wir nicht nur über Nachtsitzungen, wir reden auch über die Frage, wie generell der Alltag von Bundestagsabgeordneten organisiert ist. Ich finde, man kann Politiker kritisieren, sollte sie auch inhaltlich kritisieren. Eine Form des Politiker-Bashings geht mir immer zu weit. Das ist das, dass das alles faule Leute seien, die viel zu viel verdienen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.
Mhm. Also, da würde ich gerne mal nachfragen. Sie sind ja seit vielen Jahren im Geschäft, auch im Hauptstadtjournalismus. Ist Ihnen mal ein fauler Politiker begegnet?
Naja, bei so und so viele 100 Bundestagsabgeordneten gibt es den einen oder anderen. Das sollte man von dem einen oder anderen nicht auf die restlichen 700, glaube ich, schließen. Und es gibt auch faule Journalisten, da wollen wir doch mal ehrlich sein.
Natürlich. Ja, wahrscheinlich muss man, auch das ist natürlich ein schönes demokratisches Momentum, wenn man merkt, Querschnitt der Bevölkerung, sicherlich nicht komplett identisch soziologisch, aber diese Erfahrung, die jeder in der Arbeitswelt macht, es gibt diejenigen, die sehr effizient herangehen und die sich voll reinhängen. Wahrscheinlich gilt es auch da. In dem Fall jetzt, und deswegen hat die AfD auch nicht mitgestimmt, also offizielle Begründung, sie sagt eben, der Preis, den wir dafür zahlen, ist uns zu hoch, denn es bedeutet Verkürzung der Debatten. Da soll jetzt diese Standard sozusagen Bundestagsminute, Stunde, Debattenstunde von, ich glaube, 36 auf 30 Minuten runtergesetzt werden. Das ist natürlich in gewisser Weise ein Preis, den man zahlt.
Glaube ich nicht. Ehrlich gesagt, eine Debatte kann auch gut sein, wenn weniger Leute sprechen, wenn sie pointierter sprechen, also man kann viele Dinge auch in 10 Minuten sagen, für die man vielleicht heute 30 braucht. Ich glaube, der Bundestag, und da gehen 2 Themen im Augenblick durcheinander oder haben miteinander zu tun. Das eine ist die Frage Arbeitszeit, das andere ist Parlamentsgröße. Der Bundestag, wir haben ja einen Blähbundestag, der Bundestag ist so groß wie nie, wegen Überhangmandaten, Ausgleichsmandaten und so weiter und sollte eigentlich kleiner werden. Das Parlament ist in vielen Teilen gar nicht mehr arbeitsfähig. Gegen die Verkleinerung stemmen sich unterschiedliche Parteien aus unterschiedlichen Gründen, ist Demokratie theoretisch auch gar nicht so leicht. Der Blähbundestag führt im Augenblick aber eben auch dazu, dass natürlich sehr viele Leute reden wollen, reden müssen, dass sich Arbeit verzögert. Also das,
wie gesagt, man könnte idealerweise sagen, also bei über 700 Abgeordneten, wir sollten eigentlich, Sollgröße ist so bei 600, könnte man ja sagen, super, da sind 100 Leute mehr, man könnte die Arbeit viel besser verteilen.
Ja klar, aber das hat ja dann wiederum mit der Arbeitsweise des Parlaments zu tun. Auch an die muss man sich ja nochmal ran. In Zeiten, wir reden heute die ganze Zeit über Digitalisierung, fällt mir übrigens auf, aber tatsächlich in Zeiten von Digitalisierung braucht das Parlament, glaube ich, Orte der Sichtbarkeit. Dazu gehört die Debatte, da muss die Debatte aber auch schärfer und klarer werden. Aber man kann natürlich andere Dinge auch wegen und durch Digitalisierung anders organisieren als heute oder in einem Parlament, wie es vor 30, 40 oder 50 Jahren gearbeitet hat.
Wir haben, als das Thema aufkam bei den Schwächeanfällen dieser genannten Abgeordneten, unter anderem mit Wolfgang Kubicki gesprochen, Vizepräsident im Bundestag für die FDP, der damals gesagt hat, oh, lass uns dieses Thema nicht aufmachen, es gibt sowieso schon genug Ressentiments gegen Politiker, die arbeiteten nicht genug und dergleichen mehr. Und so ein bisschen schwingt ja auch manchmal mit so dieser Gedanke, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Also das ist halt ein Top-Job und da muss man vielleicht auch ein bisschen stärker und beständiger sein.
Aber das ist jetzt echt alte Jungs-Rhetorik. Also ich schätze
ich Wolfgang Kubicki. Ich habe jetzt erstmal zitiert.
Ich schätze Wolfgang Kubicki. Nein, das war ja auch auf Kubicki. Okay. Ich schätze Wolfgang Kubicki, weil er so ein Typ ist. Mhm. Aber das spielt da, glaube ich, jetzt auch eine Rolle. Also nochmal, ich finde, das Parlament muss familienfreundlicher, frauenfreundlicher, kinderfreundlicher werden. Ich glaube, wir wollen einen Querschnitt der Gesellschaft. Viele, die Kinder haben oder viele Frauen, können einfach nicht Bundestagsabgeordnete werden, weil es mit dem Privatleben nicht vereinbar ist. Das unterscheidet diesen Job von übrigens vielen, vielen anderen im Land, wo man noch Karriere machen kann. Gott sei Dank Karriere machen kann inzwischen, wenn man eine Frau ist oder Kinder hat. Und da müssen wir doch ran. Also Wolfgang Kubicki soll im Bundestag sein, sehr, sehr gerne, unabhängig von der politischen Kultur. Aber Wolfgang Kubickis wollen wir auch nicht.
Ja, es gibt da eine interessante Initiative, die ist nicht ganz jung, aber immer noch virulent, von Abgeordneten, weiblichen Abgeordneten quer durch alle Parteien, die gesagt haben, lasst uns bitte wenigstens den Sonntag. Das darf man ja auch nicht vergessen, in der Politik ist es ja nicht nur der Bundestag, es sind ja die Parteiveranstaltungen, es sind öffentliche Diskussionen, zu denen man eingeladen wird. Und Parteien, die auch gerne die Nase rümpfen, wenn man dann mal absagt und sagt, ach Mensch, hast du den Kontakt zur Basis verloren. Und, aber wahrscheinlich ereilt da die Abgeordneten das, was uns auch wieder Querschnitt der Bevölkerung, was viele ereilt. Also diese Frage, wie sortiert man Arbeitsleben, auch Stichwort Digitalisierung, der Dauererreichbarkeit. Also wenn da Modelle entwickelt würden, die Vorbildcharakter haben, gerne.
Absolut.
Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat eins deutlich gemacht: auf Hass im Netz und an anderen Stellen kann auch ganz reale Gewalt folgen. Hass im Netz, Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker, das ist ein Thema, das insgesamt Dimensionen angenommen hat, dass das Bundeskriminalamt deswegen extra zu einer Tagung lädt, heute und morgen. Woher kommt diese Entwicklung? Was sind Erklärungen? Diese Frage ging heute Morgen im Deutschlandfunk an Gerd Landsberg, den Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes.
Die Scham ist weggefallen. Was man früher gepöbelt hat am Stammtisch, das war dann eine beschränkte Zahl von Personen, die das mitbekamen, geht eben jetzt ins Netz und da findet man Zustimmung nicht von Hunderten, sondern von Tausenden. Und der Respekt gegenüber dem Staat nimmt ab. Es ist ja nicht nur der Bürgermeister, es sind Rettungssanitäter, Feuerwehrleute. Also da haben wir einen Verlust von Anstand in der Gesellschaft, der ist beängstigend.
Das sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. Weiter an meiner Seite der Journalist Marc Prost. Herr Prost, das klingt so pessimistisch. Ich wünschte mir, Sie würden jetzt sagen, nein, so schlimm ist es gar nicht. Da ist nicht die Linearität, dass es immer schlimmer wird. Können Sie das?
Ja, also wenn Sie wollen, sage ich das. Aber nein, im Ernst, ich glaube, dass das, was Landsberg beschreibt und das, was wir alle wahrnehmen, sehr vielen aufstößt, dass sehr viele das bemerken. Es gibt diejenigen, die darunter leiden. Aber es gibt sehr viele, die es einfach so nicht haben wollen. Und ich glaube, dass gerade wenn man vielleicht auch junger Familienvater ist oder Kinder hat, dass man sich im Augenblick sehr genau überlegt, welche Werte vermittle ich eigentlich, was ist mit dem, was eine bürgerliche Gesellschaft am Ende zusammenhält. Landsberg sprach gerade von Anstand, von Dingen, die man nicht tut. Wie vermitteln wir das einer Generation, die gerade irgendwie auch in Zeiten von Digitalisierung, Smartphone, von WhatsApp, von Chats, in denen einfach jeglicher Anstand verloren geht, die so groß wird. Wir wollen, glaube ich, alle nicht, dass diese Gesellschaft von diesen Fliehkräften auseinandergerissen wird. Und ich glaube, wie gesagt, sehr viele versuchen im Kleinen schon gegenzusteuern.
Aber wie kann es sein, dass wir da stehen, wo wir stehen? Denn das, was Sie beschreiben, ja, also dieser zivilisatorische Fortschritt auch in der Erziehung, in der Kindererziehung, wenn wir vergleichen, wie die Schulen früher waren in den 50er, 60er Jahren, wie sie heute sind, nach allen Bildungsreformen, nach allen Impulsen, Dinge gewaltfrei auszutragen, ohne allzu viel Autorität. Also Sie merken, ich versuche gerade zu beschreiben, eigentlich sind wir doch in einer Phase ständigen gesellschaftlichen Fortschrittes. Das wäre zumindest die hoffnungsvolle Hypothese. Und sehen aber seit einigen Jahren ein derartiges Aufbrechen.
Ich würde versuchen, die drei Erklärungsmuster zu liefern und ich versuche es ganz kurz. Also das eine Erklärungsmuster ist der Pranger, den es immer gab, im Mittelalter auch schon. Es wurden immer schon Menschen an den Pranger gestellt. Das hat man aber sozusagen nicht mitbekommen, weil der stand halt nur auf dem Dorfplatz und das war für ein paar Tage und dann war es irgendwie vorbei. Und dieser Pranger ist natürlich heute im Netz. Sprich, jeder bekommt mit, wenn jemand an den Pranger gestellt wird und jeder kann sich entweder beteiligen als Schaulustiger, kann zugucken oder kann mit anprangern. Das ist der eine Effekt. Der zweite Effekt ist, die Echokammer ist größer geworden. Früher hat man zu Hause am Abendbrottisch oder vielleicht am Stammtisch oder in einer sonstigen Runde auch mal womöglich verbal über die Stränge geschlagen. Aber das war im Kreis von 10, vielleicht 20 Leuten, je nachdem. Und es blieb in diesem Kreis. Und man bekam in diesem Kreis Bestätigung. Heute bekommt man eine Bestätigung durch das Netz, durch die eigene Facebook-Gruppe von Hunderten, von Tausenden und fühlt sich plötzlich natürlich noch größer, noch wichtiger und glaubt, dass die eigene Meinung noch bedeutender ist. Und der dritte Punkt ist tatsächlich die gesellschaftliche Entwicklung. Ich glaube, dass hinter dem, was Landsberg gerade gesagt hat, auch ein politisches Dilemma steckt. Die politische Denke der ausgehenden 90er und Anfang Nuller Jahre war, dass der Staat tendenziell zu fett, zu groß, zu korrupt ist und klein und kleiner werden muss, effizienter und klein gespart werden muss. Das mag ich jetzt ökonomisch gar nicht beurteilen, aber wir erleben die Folgen dieses Sparkurses, weil Richter und Staatsanwälte fehlen, weil Polizisten fehlen, weil Krankenschwestern fehlen, weil Kliniken geschlossen werden, weil sie nicht mehr in den Gesetzen der Marktwirtschaft effizient genug sind. Das führt dazu, dass man den Polizeinotruf 110 wählt und unter Umständen lange warten muss, bis jemand rangeht. Und wenn Menschen vom Staat nichts mehr zu erwarten glauben, dann entfremden sie sich von diesem Staat, dann entfernen sie sich von diesem Staat und dann fangen sie an, auch gegen staatliche Institutionen und die Vertreter des Staates zu hetzen, zu lästern und im schlimmsten Fall Dinge zu tun, die wir alle nicht wollen. Mhm. So, ich mag das jetzt nicht verteidigen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber tatsächlich eine Mischung.
Das ist sehr nachvollziehbar und bei Punkt 3, das stimmt mich insofern positiv in Ihrer Analyse, weil ich denke, das kann man politisch regeln. Also absolut. Da ist vielleicht manches auch stellenweise schon zu spät, was Vertrauen angeht, aber man könnte es sozusagen durch aktive Politik zurückgewinnen. Man sieht es ja auch in den ostdeutschen Bundesländern, wo die Ministerpräsidenten, die da jetzt knapp ihre Wiederwahl geschafft haben, alle am Ende nochmal ordentlich draufgelegt haben, gesagt haben, Politik muss zurückkehren, sichtbar sein. Bei dem zweiten Punkt, dieser Echokammern, das ist natürlich echt schon eine schwierigere Sache. Aber ich versuche mir das dann manchmal tröstlich zu denken im Sinne, kennen Sie den Film Fight Club, Ende der 90er Jahre?
Aber klar.
Ja, vielleicht müssen wir das auch akzeptieren, gerade in diesen durchzivilisierten Gesellschaften, wo Konfliktlösung eben ohne Faustkeil und dergleichen funktioniert, dass wir solche Räume brauchen, wo die Leute ausrasten. Bei Fight Club verprügeln die sich gegenseitig, aber eben auch nur untereinander. Und vielleicht ist Teile von Twitter und von Facebook im Prinzip sowas wie der moderne Fight Club, wo wir uns dann eben angewöhnen müssen, das eben auch genauso zu betrachten. Da müssen jetzt gerade Leute was loswerden.
Ja, wobei man eben aufpassen muss, dass man nicht in so eine Erregungs- oder Kampfspirale hineingerät. Ich glaube, Widerworte sind wichtig. Also man sollte eben als der bürgerliche Teil der Gesellschaft Dinge nicht hinnehmen, gerade wenn sie auch, sei es in Anführungszeichen, nur verbal grenzüberschreitend sind. Nein. Missstände benennen, zum Anstand mahnen und klar machen, auf welchem gemeinsamen Boden sich diese Gesellschaft bewegt. Aber man darf dabei nicht selber sozusagen in der Erregungsspirale noch einen draufsetzen. Das ist manchmal leider auch etwas, was schiefläuft.
Es ist nicht Ihr Ressort, das ich anspreche, oder gehört es dazu, dieser neue Versuch mit unter dem Stichwort Streit, die Debattenkultur positiv mitzuprägen?
Ja, es ist ein Teil meiner Zeitung oder meines Arbeitgebers, insofern auch ein Teil meiner Arbeit. Und wir haben ein neues Ressort gegründet, das diesen Namen trägt und das wir deswegen gegründet haben, weil wir glauben, dass eine gesunde Form von Streit gut für eine Gesellschaft ist und dass Streit immer dann funktioniert, wenn man am Ende auch sich darüber klar ist, was einen immer noch verbindet.
Mhm. Wie sind so bisher die Rückmeldungen, die Sie bekommen? Sind die positiv oder kriegen Sie da auch manchmal mit, hey, streitet ihr jetzt nur des Streites wegen?
Nein, ich glaube, die Rückmeldungen sind positiv, weil es sowas zumindest meines Wissens in der journalistischen Landschaft jetzt als Ressort und auch so betitelt nicht gibt. Die Frage, ob der Streit, also ob immer das richtige Streitthema gewählt wird oder wie der Streit am Ende ausgeht, das ist natürlich höchst subjektiv und von jeder Leserin und jedem Leser wird das anders beurteilt. Aber die Wahrnehmung ist extrem hoch und ich glaube auch das Bedürfnis tatsächlich, Dinge zu diskutieren, das ist da und das wollen wir annehmen und ausführen.
Das ist also in gewisser Weise Ihr Fight Club, den Sie aufgemacht haben.
Der Fight Club war, glaube ich, am Ende nur eine Illusion.
Ja. Er kämpft mit sich selbst. Aber das ist natürlich vielleicht auch ein interessanter Punkt. Also wenn es Debatten lar polar sind, also wenn man das Gefühl hat, und das schwingt ja häufig mit, das ist ja auch ein Vorwurf gegenüber denen, die Debattenkultur also von rechts und rechtspopulistisch aufmischen, dass sie im Prinzip Symboldebatten führen, Scheindebatten, die eigentlich gar nicht die wirklichen realen Probleme widerspiegeln, die wir haben.
Ja, aber das ist ja eine journalistische Herausforderung, die wir jenseits aller Ressorts, als wenn Sie wollen, Politikjournalisten oder generell als Journalisten im Land haben. Das ist ja ein Vorwurf, der gegenüber uns Medien häufig benannt wird. Ihr schaut nur noch so ähnlich wie in der Sportberichterstattung nach Sieg oder Niederlage. Ihr beurteilt das Habituelle von Politik und geht zu wenig auf die Inhalte. Wie immer bei Kritik würde ich sagen, da ist was dran. In ihrer Pauschalität sicher übertrieben, aber wir hatten vorhin darüber gesprochen, über die Frage, welche womöglichen Folgen hatte eine gewisse Art von Finanz- und Gesellschaftspolitik in den Nullerjahren. Dass heute ungefähr 2000 Richter und Staatsanwälte fehlen, wissen wir jetzt, ist uns aber auch leider erst jetzt aufgefallen, hätte man früher drauf kommen können, aber da würde ich immer sagen, die Vielfalt der Themen ist so groß, das mag ich den Kollegen nicht vorwerfen, wenn sie auch mal ein paar Dinge später entdecken, als es sein sollte.
Marc Brost, Journalist für die Zeit, auch Drehbuchschreiber. Sie haben mit verantwortlich gezeichnet für das große Dokudrama, das es Anfang September gab, zu sehen gab über die Stunden der Entscheidung. Das war eben auch der Titel dieses Films. Die Stunden der Entscheidung, als im Kanzleramt, als von Angela Merkel entschieden wurde, wir nehmen die Flüchtlinge aus Ungarn auf. Da gab es ja eben Interviews mit realen Personen, aber es gab eben auch diese Spielfilmszenen. Man sah Angela Merkel, wie sie sich morgens ihr Brötchen schmiert. Da gab es dann auch Dialoge. Haben Sie dafür verantwortlich gezeichnet als der Politikjournalist? Haben die Sie gefragt, na, was muss man sich vorstellen? Was sagt eine Kanzlerin zu ihrer Büroleiterin?
Exakt so. Also ich hatte, also ein Dokudrama, das muss ich vielleicht ganz kurz sagen, ist ja eine spezielle Form. Also ein Drittel Interviews mit den Beteiligten oder mit einigen der Beteiligten, ein Drittel Archivmaterial oder authentisches Material, das aus dieser Zeit stammt und ein Drittel tatsächlich fiktional, auch von Schauspielern gespielt. Und der Anspruch sozusagen des Fiktionalen ist dann natürlich extrem nah an der Wirklichkeit dran zu sein. Und meine Aufgabe war dann, ähnlich wie für einen Zeitungsartikel, auch zu recherchieren, mit vielen der damals Beteiligten zu sprechen, sehr vertrauliche Gespräche zu führen und Informationen einfach immer gegeneinander abzuchecken. Bei den Dialogen war klar, also auch wir beide erinnern uns nicht mehr, was wir am 4. September vor 4 Jahren exakt gesagt haben. Ja. Wir erinnern uns aber unter Umständen noch, dass wir jemanden getroffen hatten und um was es ging und in welcher Situation es damals war. Und das sollten die Dialoge transportieren.
Sind Sie seitdem der Bundeskanzlerin eigentlich mal so nah begegnet, dass sie ihm vielleicht eine kleine Rückmeldung gegeben hat, gut getroffen oder nicht so gut getroffen?
Ja und nein, also begegnet ja ohne Rückmeldung, aber weder ich habe es angesprochen, noch sah sie sich veranlasst, es anzusprechen. Das ist ein Nicht-Thema zwischen uns.
Marc Brost, vielen Dank, dass wir heute einige Themen hatten, über die wir ausführlich sprechen konnten. Vielen Dank für Ihren Besuch hier.
Gerne.